Johannes, 1. Johannes 3. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Darum kennt euch die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder, und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, damit wir werden, und wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeglicher, der solche Hoffnung zu ihm hat, der reinigt sich, gleich wie er rein ist. Wer Sünde tut, der tut Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, auf dass er unsere Sünden wegnehme, und es ist keine Sünde in ihm. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer aber sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Kindlein, lasst euch niemand verführen. Wer Recht tut, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Der Teufel sündigt von Anfang. Darin ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer aus Gott geboren ist, der tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt bei ihm und er kann nicht sündigen, denn er ist von Gott geboren. Daran wird's offenbar, welche die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels sind. Wer nicht Recht tut, der ist nicht von Gott. Und wer nicht seinen Bruder lieb hat. Denn das ist die Botschaft, die ihr von ihm von Anfang gehört habt, dass wir uns untereinander lieben sollen. Nicht wie Kain, der von Argen war und erwürgte seinen Bruder. Und warum erwürgte er ihn? Weil seine Werke böse waren. Und die seines Bruders gerecht. Ich glaube, viel weiter kommen wir doch nicht. Wir wollen beten. Ja, lieber Herr, nun bitten wir dich, dass unsere Herzen von der Erde ganz zu dir gehoben werden. Amen. Immer wenn in der Bibel das Wort steht, siehe. Immer wenn in der Bibel das Wort steht, siehe, das kommt ja oft vor, dann ist es ein Anruf, dann will es uns auf etwas hinweisen, was wir leicht übersehen können. Etwa, siehe, ich bin bei euch alle Tage, oder siehe, das ist Gottes Lamm, nicht? Oder siehe, ich stehe vor der Tür, oder wie diese Anrufe immer heißen. Und wenn wir das massiv übersetzen wollen, bedeutet es, guck einmal weg von den kleinen Dingen, die nicht so wichtig sind für dich, sondern vergiss das ganz Große nicht. Auf das Große muss man hingucken, da muss man hinschauen, nicht? Und dann erfährt man etwas. Mir ist immer so eindrucksvoll gewesen, wenn ich etwa im Braunwald oben in der Bergwelt war und am Morgen ging die Sonne auf. Dann, und die wölbte sich über den Tödi, über die Berge, die schneebedeckten Firnen, und die Firnen im Morgengrün leuchteten die wie Milliarden Diamanten. Und wenn ich dann aus dem Bett flog und am Fenster stand und meine Frau oder irgendjemand anfing zu reden, dann habe ich oft gesagt, nun schweig doch bloß, nicht? Versteht ihr? Weil der Eindruck der aufgehenden Sonne, dieser unendliche Glanz der Berge, das regt nicht an zum Reden, sondern zum Schweigen und zum Staunen. Man guckt und indem man sieht, empfängt man etwas, nicht? Von dem Wunder der Bergwelt. Und so meint es auch die Bibel, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir, nicht, dass wir immer in der richtigen Richtung liegen und gucken. Den ganzen Tag und nicht reinfallen auf die Köder, die der Feind uns jeden Tag legt. Du kannst damit rechnen, wenn du Christus nachfolgst und in den Blickwechsel, wie ich es oft ausgedrückt habe, kommst, dass dann auch der Teufel versucht, dich abzulenken. Es wäre komisch, wenn das nicht so wäre. Nicht? Und das versucht er natürlich an der schwächsten Stelle. Das versucht er an dem Fenster, was sich durch Christus vielleicht gerade geschlossen hat. Dass er da wieder einsteigt. Und deshalb müssen wir immer in unserem Leben auf die schwächste Stelle am meisten achten. Weil da Gott seine Geschichte beginnt, aber auch der Teufel genau vom Fenster liegt Und wenn du ein bisschen aufmachst, bist du drin. Und jeder unter uns hat ja seine besondere Schwäche. Es gibt Menschen, die sind im Sex schwach. Da gibt es eine völlig verschiedene Veranlagung, das sehe ich in der Seelsorge jeden Tag. Nicht? Wo der eine da stark ist, ist der andere schon gefährdet. Oder der andere wieder im Blick. Nicht? Es gibt Menschen, die können keine Zeitung sehen, wenn da irgendwo ein halbnacktes Bild ist. Dann läuft das unterschwellig nachher mit in der Fantasie und die Fantasie wird vergiftet. Also da muss man da aufpassen. Oder andere Menschen, die wieder vom Stamme Nimm sind und nie genug kriegen können, die immer vom Geld her denken und vom Erwerbsleben her gibt es auch. Nicht? Und der andere wieder, der ist ehrgeizig, nicht? Und der dreht sich den ganzen Tag um seinen Kadaver von morgens bis abends, um seinen Spiegel. Nicht? Das ist auch eine Krankheit, nicht? Wenn Menschen immer... Es gibt auch wieder andere, die drehen sich um ihren Haushalt. Nicht? Ich habe manchmal, komme ich in Häuser, wo ich manchmal denke, naja, hier möchte ich nicht wohnen. Wisst ihr nicht, wo es unsauber ist, sondern genau umgekehrt, wo die Frauen den Putzfimmel haben. Nicht? Nicht? Es gibt so Frauen, die putzen von morgens bis zum, die werden nie fertig. Nicht? Und das ist wirklich zum Knochenkotzen. Nicht? Versteht ihr nicht? Versteht ihr? Denn da muss man ja auch mal einen Augenblick Pause haben. Nicht? Versteht ihr? Mich interessiert natürlich, ob die Stuhl, ob das ein bisschen sauber ist. Aber nicht, dass einer nun dauernd putzt. Wenn ich da bin, soll er sich mal setzen. Nicht? Und dann will ich mal ein bisschen mit ihm reden. Nicht? Und dann gucke ich nicht gleich hin, ob die Gardine gerade oder ein bisschen schief hängt. Aber es muss natürlich auch in Ordnung sein. Nicht? Es darf nicht so sein, wie bei uns in Aalen, wo ich ein Haus hatte, da mitten in den Wäldern, wir hatten ja in Aalen nach Bosse hin einen riesigen Wald, und da wohnte eine Familie, die brauchte auch im Kriege nicht Butter abgeben und nichts, vielleicht aus besonderen Gründen, hatten ein paar Kühe, und die habe ich ein-, zweimal besucht, und als ich da kam, da saß die Katze auf dem Tisch und leckte die Butter und fraß die Milch, und die Ferkel liefen in der Küche rum, nicht? Nicht? Und als ich nach Hause kam, hatte ich noch einige Flöhe mitgebracht. Nicht? Und die Frau, die war gerade, die hatte von mir gehört, die war gerade am Pfannkuchen backen, nicht? Und ihre Hände waren so voll Russ, nicht? So dick Russ, schwarzer Ofenruss. Und da sagt der Herr Pastor, ja, ich habe von Ihnen gehört, zur Kirche bin ich noch nicht gekommen, aber ich weiß genau, dass Sie so schrecklich gern Pfannkuchen essen. Nicht? Und dann holt sie so mit ihren schwarzen Händen da so eine Pfannkuchen raus und von der katzenbeleckten Butter so einen Schlag drauf, nicht? Nicht? Und was sollte ich machen, nicht? Die sagte, ich weiß, wie gern Sie das essen, da ist, ich weiß ja, nicht wahr? Aber nun tun Sie Ihren Gefühlen keinen Zwang an, nicht? Und, nicht? Und ich habe da rumgedruckst, nicht? Und gedacht, Herr, gib Kraft, dass ich schlucke, nicht? Und ich habe den Russ mitgeschluckt. Er ist mir nicht schlecht bekommen, aber ihr versteht mich, dann ist natürlich nicht gut, nicht? Das sollte man doch, dass man einigermaßen ein bisschen sauber ist, schon was gut, besonders für Frauen. Und da würde ich meinen, da muss man auch drauf achten. Aber dass uns wäre klein, das Kleine und das Große groß erscheine, ist der Blickwechsel des Christen. Nicht? Ich guck immer auf das Größere und das Kleinere bewerte nicht zu hoch. Anders gesprochen, stolpere nicht am Tage über Strohhalme, nicht? Versteht ihr? Es sind Dinge, die im Licht der Ewigkeit, was ist, wenn wir morgen sterben, eigentlich noch wichtig, nicht? Versteht ihr? Und was hat Ewigkeitswert? Wenn wir daran denken, 6 Bretter und ein Sterbekleid, das ist der Erde Herrlichkeit, nicht? Dass wir also in der richtigen Bewertung leben. Ist das klar? Nicht? Und nicht über kleine Dinge den ganzen Tag verzanken. Es gibt Menschen, oder nachtragen, nicht? Nicht? Das ist auch so eine Sache, nicht? Das ist eine traurige Sache, wie Menschen manchmal über kleine Dinge nicht, stur sind und aneinander vorbeigehen, auch oft in der Verwandtschaft, nicht, solche Dinge passieren. Nicht? Und dass man das kurze enteilende Leben mit Kleinigkeiten da, nicht mit irgendwelchen Kriegen, auch zwischen Bauern habe ich das oft erlebt, nicht, die eigentlich lächerlich sind. Ist klar, nicht diese kleinen Dinge, da sollte man großzügig drüber weggehen. Wie Abraham denken, willst du zur Rechten, dann gehe ich zur Linken, mein Gut, nicht? Und Lot wählte sich genau das Verkehrte, er wählte sich Sodom und Gomorra. Da war fruchtbar, aber da ging alles unter, nicht? Und deshalb müssen wir immer in dieser Wahlentscheidung leben, dass wir nach oben blicken, nicht? Auch durch unser Tagewerk gehen, nicht? Und deshalb seht, guck richtig. Und wohin gucken? Nach dieser Mitte, sagt Johannes, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt. Nach der Liebe hingucken. Nicht? Denn eins kann man, ja, muss man, braucht man jeden Tag, die Liebe, nicht? Wenn zwei Menschen sich lieben, nicht, dann ist eigentlich doch normal, dass sie sich auch einen Kuss geben, nicht? Oder dass sie sich in den Arm nehmen, nicht? Sonst wäre es ja keine Liebe. Also es braucht, dass der andere weiß, ich gehe mit ihm, bin mit dem Herzen bei ihm. Wenn er das nicht weiß, dann fehlt was, nicht? Und deshalb ist die Liebe eine Notwendigkeit, auch in der Gemeinschaft untereinander. Und es gibt eigentlich nur ein liebendes Erkennen. In der Bibel da kein verstandesmäßiges Erkennen. Was wir heute haben in der Theologie, in der Philosophie, das ist ja das Furchtbare, dass alles mit dem Verstand nur seziert wird, nicht? Wenn zwei Menschen sich wirklich lieben, dann brauchen sie nicht viele Worte. Ja, ich würde sagen, sie brauchen noch nicht mal viele Briefe, nicht? Verstehst du, sie gucken sich an, sie strahlen sich an und sie wissen, er hat mich lieb. Es kann ein Blick sein, ein Händedruck. Nicht, das viele tut es gar nicht, sondern das tut es, dass ich weiß, der andere ist für mich da und dass ich diese innere Gewissheit, dass ich die mitnehme. Nicht? Er hat mich lieb. Und mit dieser Gewissheit wird der ganze Tag anders. Und das brauche ich auch jeden Tag, diesen Liebesgruß von meinem Heiland. Nicht? Wenn ich Gottes Wort morgens lese, die Losung, ist für mich, als wenn ich einen Liebesbrief lese. Nicht? Und dann lese ich ihn so lange, bis ich merke, dass dieser Liebesbrief, dass der an mich gerichtet ist. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ist der ganze Tag anders. Welch eine Liebe. Nicht? Und daran erkennen wir, daran ist erschienen, nicht wahr, was die Kinder Gottes sind, sagt Johannes, und was die Kinder des Teufels sind. Und hier hat er wieder die beiden Begriffe Liebe und Hass. Und deshalb muss ich nochmal sagen, man kann als Christ, braucht man nicht alles immer nachgeben. Ich bin der Meinung, es ist nicht notwendig, dass ich mich in jeder Sache zur Fußmatte machen lasse. Ihr versteht nicht. Nicht, wenn einer mir Unrecht tun will, dann kann ich auch mein Recht behaupten. Nicht, so ist das nicht. Aber eins soll ich nicht tun. Und da ist die Gefahr. Ich soll nicht hassen. Nicht? Es ist immer eine Gefahr, wenn ich in meinem Herzen sich etwas regt von Missgunst oder Hass. Nicht, dass ich den anderen nicht mehr riechen kann. Auch er ist erlöst durch das Blut Christi. Auch mit ihm hat Gott Geschichte. Nicht? Und Hass ist verboten. Hass ist nicht in der Liebe. Nicht? Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn du nur die liebst, die dich auch lieben, die dir sympathisch sind, deine Verwandten, Bekannten, ja, was tust du eigentlich Sonderliches? Das tun die Heiden ja auch, wenn du in den Urwald gehst. Die ihren Stamm und ihren Dings lieben die auch. Nicht? Aber das sollte uns unterscheiden, dass wir auch den anderen lieben können, wenn er nicht liebenswert ist und wenn er uns vielleicht hasst. Und die Liebe kann überwinden. Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Nicht? Und deshalb müssen wir uns drin üben. Wir haben ja diese Liebe, habe ich gesagt, nicht aus uns. Sondern die muss geschenkt werden. Nicht? Das ist wirklich eine Gnade. Nicht? Und so begnadete Menschen, die in dieser Liebe gewandelt sind, wie etwa der alte Bodenschwenk, die haben ja Spuren hinterlassen, die dann Bethel und diese Anstalten, die sind aus dieser Liebe ja geboren. Nämlich aus einem liebenden Erkennen, das schöpferisch wurde. Und an dieser Liebe, diese Liebe ist, dass wir Gottes Kinder heißen dürfen. Also, dass ich Kind bin. Und deshalb habe ich eine Freiheit. In der Liebe. Augustinus hat mal ein feines Wort gesagt, das leicht missverstanden werden kann. Aber es ist gefährlich, aber es ist richtig. Er sagt, wenn du mit Jesus dein Leben lebst, dann kannst du tun, was du willst, wenn du ihn über alles liebst. Ist klar? Liebe Jesus und dann tu, was du, verstehst du, nämlich Wenn ich einen Menschen ganz liebe, dann werde ich ihm nur das tun, was er gerne will. Dann ist die Liebe Gebot. Und von dieser Liebe her lasse ich mich im Umgang und in allem bestimmen, nicht? Und so ist es auch im Umgang mit Jesus, nicht? Also es ist nicht natürlich und richtig, wenn Menschen zu gesetzlich sind. Auch Christen nicht, nicht? Ich liebe es nicht, wenn Menschen immer fragen, ist das Sünde, ist das Sünde, ist das Sünde, nicht? Also versteht ihr, diese ganzen Mitteldinge, die sind ja natürlich schwierig. Wobei wir oft beachten müssen, was wir leicht als Christen nicht tun, dass das, was für mich Sünde geworden ist, für den anderen noch nicht Sünde sein braucht. Denn die Gradigkeit der Erkenntnis, die kommt durch den Heiligen Geist. Nicht? Die Sünde, sagt Paulus im Römerbrief, als die Sünde für mich sündig wurde, da erst wachte ich auf. Also, da tun wir oft Unrecht, dass wenn der andere noch raucht oder trinkt, oder wenn er irgendetwas neue Freiheiten hat, die wir nicht mehr haben, dass wir sofort mit unserem Maßstab kommen. Ist klar? Nicht? Natürlich ist das vielleicht, ist das Sünde und es sondert ihn von Gott. Aber er hat das durch den Heiligen Geist vielleicht noch nicht erkannt. Nicht? Und da müssten wir vorsichtig sein. Denn wenn wir alle sünden, das ist die Barmherzigkeit Gottes, die wir tun, mit einem Augenblick alle so erkennen können, wie es ist, wir würden alle irrsinnig und kämen ins Irrenhaus. Ist klar? Wir könnten das gar nicht, ja? Und deshalb ist es die wunderbare Erziehungskraft des Heiligen Geistes, dass er uns immer etwas aufdeckt, auf Teilgebieten. Evangelische Heiligung heißt, an der Ecke gründlich werden, stetig, wo der Heilige Geist mir die Sünde zur Sünde macht. Da muss ich es auch loslassen, nicht? In dem Augenblick, wo der Heilige Geist mir zeigte, dein Rauchenkämmer ist Sünde, und meine Frau und andere das auch auffiel und dich anderen im Wege stand, ja, da wollte ich aus dieser Sackgasse raus und sagte, lutherische Freiheit, ich kann mir das doch nicht retten, diesen Nuckel, oh, den möchte ich doch gerne noch behalten, nicht? Versteht ihr? Und nun kommt dieser Rabatz, wo man noch so ein bisschen für mich behalten will, aber der Heilige Geist, da fasste immer stärker zu, bis ich merkte, das haut nicht hin und ich muss es lassen. Oder ich verliere die Kindschaft. Die Unmittelbarkeit. Nicht, dann verliert man die Freudigkeit, wenn man das dann nicht tut, und die Geborgenheit und die Vollmacht vor allen Dingen. Nicht? Die Sündenvergebung braucht noch nicht kaputt gehen bei bestimmten Sünden. Nicht? Also ich würde nicht sagen, etwa Onanie oder solche Dinge, dass die gleich, die vergeben die Sündenvergebung nicht auf. Sie können aber so Mitteldinge, die können die Freudigkeit nehmen. Ist klar? Und die Vollmacht, das kann passieren. Ist das klar? Und deshalb sind kleine Dinge, haben da oft große Wirkungen. Und es braucht, das können nachhaltige Wirkungen werden. Und da müssen wir, und deshalb aufpassen, nicht? Und da können kleine Dinge große Ursachen haben. Ich habe zweimal in meinem Leben erlebt, kann ich vielleicht nochmal sagen, wo ich selber, ich will das nur mal zu meiner Schande sagen. Ich studierte noch in Münster und war Christ. Und einen Abend, da war ein Studentenabend da, und da war mein Auftrag, da war irgendein Mädchen so von 20 Jahren, auch eine Studentin, die sollte ich nach Hause bringen, nicht? Und natürlich, höflich wie ich war, brachte ich sie nach Hause, aber sie war so nett und charmant. Und ich denke, naja, eigentlich, nicht? Wenn ich sie nun so eine halbe Stunde dann nach Hause bringe als Ritter, nicht? Dann könnte man ja doch einen Kuss oder sowas, nicht? Weiter ist meine, weiter bin ich nie gegangen im Leben, nicht? Bei einer Frau. Also ihr versteht mich, aber ich dachte, das stände mir ja eigentlich zu. Nee. Also versteht ihr, und ich machte mir so eine Theorie zurecht. Und ich denke, wenn ich ihr das nun sage, dann wird sie natürlich wahrscheinlich Nein sagen. Nicht? Also muss ich auf den Trick kommen. Nicht? Mit meiner Bauernschleue überlegte ich, als sie vor der Tür stand, mit einmal sprach ich ganz nett mit ihr und so nett, und mit einmal denke ich, jetzt bumps, hatte ich ihren Kopf, ein Schmatz, weg war ich. Versteht ihr? Und als ich abends im Bett lag, habe ich so gelächelt und gedacht, na ja, nicht. Versteht ihr, das Abenteuer, nicht, das war drin. Ist klar, ich sage das zu meiner Schande. Und nun vergingen Jahre und ich predige in Köln vor Jahren auf dem Hohenzollernplatz im Zelt der Deutschen Zeltmission. Tausende von Menschen jeden Abend da, paar Tage drauf kriege ich einen Brief, und in dem Brief steht, sehr verehrter, lieber Herr Pfarrer, ich bin jeden Abend im Zelt gewesen und habe sie gehört. Und ich wollte zu Ihnen kommen. Ihre Botschaft hat mich angesprochen. Ich bin aber nicht gekommen. Denn ich bin das Mädchen, dass Sie damals vor der Haustür
geküsst
haben. Versteht ihr? Da hatte ich den Schlag. Ich lebe in einer unglücklichen Ehe, wir haben 5 Kinder, aber Herr Pfarrer, ich habe den Kuss von damals noch nicht vergessen. Siehst du? Schuld, nicht? Und da blieb mir nichts anderes übrig, als die Hände zu falten und sagen, Herr, ich bitte um dein Vergeben. Ich habe mir dann nichts beigedacht und dieser Kuss hat Folgen, das sage ich oft der Jugend, bis heute gehabt, nicht? Versteht ihr? Und ich habe der Frau wieder schreiben müssen, ich bitte um Vergebung. Nicht? Ich habe mir da nichts beigedacht. Ich dachte, versteht ihr, jungen Jahren, was ist, was habe ich ja wohl verdient, wenn ich eine halbe Stunde gehe und so. Man hat ja was, immer Entschuldigung. Aber die Folgen, nicht? Nicht? Die Frau hat es nicht vergessen, sondern das war ein Feuer, das weitergeschwelt ist. Und gerade in einer unglücklichen Ehe, die denkt noch an mich. Und es war nur eine Sekunde oder ein paar Sekunden, klar. Das sage ich zu meiner Schande. Und deshalb aufpassen, nicht? Dass wir da nicht, dass wir da richtig liegen. Ich denke auch einen anderen Augenblick, wo ich auf einem, zum ersten Mal eine Tischdame hatte bei einer Hochzeit. Das ist nur das Gegenteil. Und wo ich dann draußen, ich war gerade zum Glauben gekommen, draußen das große Zelt, da begann die Musik und ja, ich konnte nicht tanzen und auch ich wollte nicht tanzen, um Jesu Willen nicht. Und da sage ich zu dem Mädchen, weil ich die immer nach dem Zelt guckte, Fräulein, ich bin zwar ihr Tischherr, nicht, aber Sie sind nicht an meine Person gebunden, nicht? Ich weiß nicht, tanzen Sie? Jawohl, gern. Ich sage, ja, und ich tanze nicht. Auch das ist auch nicht so schlimm. Ich sage, bitte, dann sind Sie frei. Sie können, also Sie müssen nicht meinen, dass Sie, weil ich nun Ihr Tischherr bin, nun hier ein Gesetz wäre. Nicht ich, aber sage nein. Dann sagt sie, ach, wir können ja einen kleinen Bummel machen, irgendwie in unser Zelt. Ich sage, na gut, können wir auch. Und dann gingen wir am Zelt vorbei, als wir zurückkamen, da war gerade so ein Tanz. Und da sagt, Sie können nicht tanzen. Nein, dann können Sie doch diesen Tanz. Ich sage, nein, kann ich nicht. Ich habe nie Tanzunterricht gehabt. Doch, das ist ein Schieber. Schieber, ich habe noch nie was von Schieber gehört. Kommen Sie mal her, nicht? Sie brauchen nur gehen, chaussieren. Ich sage, was, schon hat sie mich am Wickel. Nun gehen Sie mal, Sie können ja, Sie brauchen nur gehen. Bums, nicht? Ich so 3-4 Mal schob sie mich damit bum, 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 bum rum, nicht? Und mit einmal denke ich, du bist doch ein Feigling. Was bist du für ein elender Lump, nicht? Warum sagst du nicht die Wahrheit? Und da blieb ich mitten im Zelt stehen und sage zum Fräulein, zu dem Mädchen, Fräulein, hören Sie mal, nicht? Ich habe Ihnen nur eine halbe Wahrheit gesagt und das ist eine ganze Lüge. Ich kann zwar nicht tanzen, aber ich wollte auch nicht tanzen. Wissen Sie weshalb nicht? Weil ich Jesus kenne und er mein Heiland ist. Er hat mir die Sünden vergeben und ich möchte die Freudigkeit nicht verlieren. Der Schuss ist mir mehr wert. Bei Jesus habe ich mehr, als wenn ich hier. Da war das Mädchen so platt, ich sage, ich bitte um Vergebung. Dass ich ihm nicht das alles gleich gesagt habe. Ich hatte den Mut nicht. Und da guckt die mich groß an und sagt, ja wissen Sie, das müssen Sie mir erzählen. So etwas habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Ich sage, bitte, ging mal raus, ich setzte hin und erzählte ihr, wie ich zu Christus gekommen war. Und die Nacht ging hin, ich fuhr morgens weg, die vergaß auch ihr Tanzen. Und dann bin ich vor ein paar Jahren in Rabot, das liegt bei Osnabrück, und predigte da an einem Pfingsttag. Auf der Kanzel, Kirchen brechen voll, gehe in die Sakristei, da kommt eine Frau an, mit angegrautem Haar, großen Hut auf dem Kopf, und sagt zu mir, Herr Pfarrer, ich möchte, dass Sie mich zu Jesus bringen. Ich sage, das ist auch eine feine Sache. Haben Sie heute Morgen den Entschluss gefasst? Eigentlich schon lange. Aber nie dazu gekommen. Einmal muss es sein. Und ich möchte von Ihnen hingebracht werden. No. Warum muss ich das sein? Doch, das können nur Sie sein. Ich sage, glauben Sie mal, nicht, dürfen Sie nicht an Menschen hängen. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand ein bisschen nicht, ich bin auch jovial und bin gar nicht so eng, nicht, aber hängen Sie nicht an Menschen, auch nicht an Kämmler, nicht, machen Sie keine Geschichte. Nein, Sie sollten mich hinbringen. Denn Sie müssen mich kennen. Oh, ich sage, gucken Sie mich mal an. Ja, ich sage, gucken Sie mich mal genau an. Ich sage, machen Sie mich nicht verlegen, was wollen Sie sagen? Ja, Sie müssen mich doch kennen. Na, ich sage nur, hören Sie mal, nehmen Sie mal, da hat sie diesen großen Hut, nehmen Sie mal Ihren Wolkenschieber an. Nicht? Und da fing sie an zu lachen und sagte, ja, das ist es ja. Sie haben schon mal mit mir einen Schieber getanzt. Ist klar? Ich sage, Mädchen, na, da habe ich sie so halb in den Arm genommen. Ich sage, das ist ja toll. Sie waren das damals? Ja. Ja, und sagt sie, den Abend habe ich nie im Leben wieder vergessen. Der ist mir Anstoß geworden, Ihr Wort. Und sehen Sie, mein Mann ist auf dem Wege. Die ganzen Mädchen, zwei Mädchen, sind hier zum Glauben gekommen. Der Mann war im letzten Winter hier, auch zum Glauben gekommen. Und sie sagt, einer muss in der Familie doch den Anfang machen. Und das bin ich ja wohl. War das nicht eine feine Sache? Nicht? Also versteht ihr, eine Gelegenheit war verpasst und die andere war gewonnen. Ist klar? Nicht, damit ihr beides hört und nicht mehr, keiner mehr von mir halte, als ich auch wirklich bin. Denn ich kann auch Gelegenheiten verpassen. Und das gilt dir genauso. Und deshalb, da achte immer Blick auf Jesus. Drum blicke ich nur auf ihn, o seliger Gewinn. Und wenn du auf ihn schaust, dann strahlt er durch dich weiter und dann kann es passieren, dass nach deinem Tode jahrelang später da Frucht kommt, nicht? Dass solch ein Augenblick mit einmal, nicht, wieder später auf dich zukommt. Ist nicht so. Viele meinen, bei ersten Zeugnis, da müsste gleich schon Frucht sein. Das ist in den allerseltensten Fällen. Nicht, versteht ihr, sondern das dauert eine Weile. Ein Samenkorn, wenn ich das sehe, kann ja nicht gleich aufgehen. Das muss doch erst mal liegen. Und ich halte es für unglücklich, wenn Christen nicht sofort erwarten, dass die Nachbarschaft schon bei der ersten Sache, beim ersten Bibelstundenbesuch gleich gläubig werden. Das kann nicht sein, nicht, versteht ihr? Sondern das dauert eine Weile. Das Normale ist, dass es aufgeht, dass es keimt, dass eines Tages dann Frucht kommt. Und das ist ein Weg mit dem anderen, nicht? Und da sollten wir etwas Geduld haben, nicht? Auch mit der Nachbarschaft, auch mit dem Bibelhaus, Bibelkreis oder was wir da machen. Und nicht gleich bei der ersten Einladung glauben, jetzt müssen sie gleich en masse anmarschiert kommen. Sondern immer wieder mal, nicht? Bis der Augenblick kommt, bis es unwiderstehlich wird. Und vor allen Dingen, solche Einladungen sollten von Herzen kommen, nicht? Ich kenne einen Hotelbesitzer, der ist dadurch zum Glauben gekommen in Süddeutschland, jedes Mal, wenn ich da komme. Ich habe mir das oft erzählt, wie der Nachbar, ich war damals, berichte ich als Soldat in irgendeiner Kirche im Urlaub da, das war da unten im Wiesental, und da berichte ich, und da ist der angefangen mit Jesus, als der Nachbar, ein Gutsbesitzer, eines Abends ihm sagt, du komm doch mal mit, Karl, heute Abend möchte ich doch, dass du mitkommst. Sagt der Menschenskind, lass mich in Ruhe mit deinem frommen Salat. Und da sagt der zu ihm, sagt er gar nichts, sondern er fängt an zu heulen. Es kommen ihm ein paar Tränen. Und da sagt der Karl, Fritz, Mensch, warum quatschst du denn? Da sagt er, du, weil ich Angst habe, dass du eine Gelegenheit verpasst. Dein Hotel, was du da hast, ist ja wichtig. Aber du solltest doch mal mir die Liebe tun und vielleicht wäre es gut, wenn du doch heute mal mitkämst. Und er hat mir gesagt, nicht wahr, dass durch diese Tränen seines Nachbarn, nicht? Er gedacht hätte, Menschenskind, da will ich mitgehen. Und an dem Abend fiel bei ihm der Groschen, nicht? Versteht ihr, das haben wir eben nicht in der Hand, nicht? Solche Gelegenheiten. Und deshalb sollten wir Geduld haben und sollten nicht gleich sagen, ach, kann dich nicht wahr, du musst das jetzt machen, nicht? Nicht? Wir haben hier schwierige Jungs wie den Thomas, der geht so langsam, er kommt jetzt schon jeden Morgen in die Kirche morgen früh. Aber was war das für ein schwieriger Junge? Dr. Hornemann, da sollte er unterschreiben, dass er sich einfügte, er rebellierte und ich war etwas mehr auf seiner Seite und sage, mein Gott, man kann von dem Jungen nicht gleich verlangen, nicht, dass er jetzt ins Gesetz sich nur stellt. Und da kam er zu mir und sagte, ich glaube, Herr Pastor, Sie sind auch so ein bisschen von mir, haben Sie, so ein bisschen Rebellion. Ich sage, wie meinst du das, Thomas? Und er fühlte bei mir so eine verwandte Seele. Und da habe ich gesagt, na gut, also Thomas, dann bleib du mal hier, dann wollen wir mal langsam anfangen, nicht, versteht ihr? Und dann kaufte er sich einen Hund, den nannte er Anacho, Anarchist, nicht? Und nun, ich musste lachen, nicht? Verstehen, Köder, nicht? Nun rebellierte er gegen Gott. Und dann habe ich oft gesagt, na Thomas, wie lange die Rebellion gut geht, nicht? mach mal weiter. Also ich war gar nicht, ich nahm das gar nicht so ernst. Nicht? Es war einfach eine Reaktion, nicht, die man, nicht, junger Monster gärt, man muss eine gewisse Ecke auch zugeben, nicht wie meine Mutter bei mir das getan hat. Wenn ich anfing zu schimpfen und zu wettern, nicht nur hier Wut, dann ging Mutter ins Kämmerlein und betete, nicht? Und früher im Dritten Reich, da haben wir gesagt, Schimpfen, das gehört auch dazu. Schimpfen ist Stuhlgang der Seele, sagte Goebbels immer, nicht? Etwas Wahres war dran, nicht? Wenn einer schimpft, ist er schon entladen, nicht? Nicht? Und deshalb müssen wir da nicht zu schnell reagieren. Immer von der Mitte her horchen und dann das richtige Wort geben. Nicht? Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wenn es aber, wir sind also, heißt das, auf dem Wege. Noch nicht. Noch nicht. Und doch, wir sind Gottes Kinder. Ja, wir sind es. Wir haben das Siegel der Gotteskindschaft. Im Glauben durch den Heiligen Geist. Wir können glauben, wenn du in diesem Augenblick glauben kannst, dass du die Sünden dir vergeben sind, wenn das kannst, ja, dann bist du eben gläubig. Nicht, dann bist du nicht nur berufen, sondern auserwählt. Dann bist du der glücklichste Mensch von der Welt. Denn wenn du das wirklich mit dem Herzen glaubst, bist du gerecht. Um Jesu Willen. Und dann bist du, hast du mehr, als wenn du jetzt eine Milliarde hättest. Denn dann wüsstest du, der andere, der weiß eben nicht, wohin geht. Du aber weißt, nicht, es ist noch nicht erschienen, ich bin unterwegs. Und der Herr hat mir Überfahrt mit voller Verpflegung bezahlt. Da wollte ein Mann von New York nach Hamburg und da sagte er, ich will auf billige Tour hin. Nicht? Und dann kaufte er sich eine Schiffskarte und wollte, und dann kaufte er sich Marmelade und Brot und alles mögliche in den Rucksack. Und jedes Mal, wenn der Steward mittags zum Essen auf ein Schiff, das frisst man ja bald. Nicht? Das habe ich das letzte Mal wieder gesehen. Das ist meine Angst vor den Schiffsreisen. Nicht? Das ist furchtbar, was einem da aufgeladen wird, alles an Essen. Nicht? Nicht, so gut das gemeint ist und man kann dann kaum widerstehen. Aber da wurde immer jeden Tag gut gegessen und er aß Karo einfach. Und eines Tages, da roch das ganze Schiff von Kasseler Rippen und die aß er für sein Leben gern. Und da fragte er den Steward, kann ich nicht auch mal heute Mittag einmal Kasseler Rippen essen? Sagte der Steward, ich kapiere Sie nicht, wie können Sie sowas fragen? Ja, wieso? Ich bin Passagier. Sind Sie Passagier hier? Ja, natürlich, aber in eigener Verpflegung. Sagt er, habe ich mein Leben noch nicht gehört. Gibt es sowas, Passagier in eigener Verpflegung hier am Schiff? Nee, ich nie gehört. Haben Sie eine Schiffskarte? Ja, dann zeigen Sie mir mal eine Schiffskarte. Na, der Mann zieht die Schiffskarte aus, da steht drauf, Mai August Müller, nicht, dritter Kajüte, Überfahrt von New York nach Hamburg, so und so viel Dollar, Stempel, bezahlt. Tja, sagt der andere. Ja, ja, steht da drauf, Sie sind Passagier. Er dreht die Karte um, haben Sie die Rückseite auch gelesen? Ja, hab noch gar nicht hingeguckt. Da steht auf der Rückseite, Überfahrt mit voller Verpflegung. Dieser Ochse, der hätte ja jeden Tag schon. Versteht ihr? Nicht? Nicht? Lieber den Bauch verrenken, als dem Wirt was schenken. Nicht, sagen manche die Bauern. Nicht? Nicht? Also ihr versteht mich. Nicht? Und der hätte schon jeden Tag das essen können. Also, wenn Gott mich gekauft hat, hat er mich mit Übergabe, dann hat er mich mit voller Fair, nicht? Also, er hat mich rückversichert für meine Vergangenheit. Die Schulden, die Sünden, sagt Johannes, sind euch vergeben im Namen Jesu. Und zwar nicht nur die Sünden, die ich getan habe, sonst könnte ich mich ja nie freuen, sondern die ich heute tue und die ich noch tun werde, unter einer Bedingung. Dass ich kein bewusstes Geheimnis mit der Sünde halte. Ist das klar? Also, wenn ich jetzt sterben würde, dann würde ich bis in den letzten Augenblick natürlich Sünder sein und sündigen, nicht? Ist klar. Aber das ist einkalkuliert in die Gottverlassenheit Jesu. Es ist vollbracht. Der Herr hat alles bezahlt, nicht? Und deshalb kann seine Freude über mich kommen. Ich würde ja nie froh werden können, wenn ich immer Angst hätte, nicht, denn dass ich nicht irgendwo ein böser Gedanke mir wieder durch den Kopf läuft. Natürlich kann das passieren, aber das alles ist mit einkalkuliert. Und was ich jener Frau aus Zürich gesagt habe, das gilt vielleicht auch dir, die in einer Nacht mich anrief und sagte, ja, vor 5 Jahren, da haben sie mich zu Jesus gebracht und jetzt bin ich da irgendwo wieder reingerutscht. Und dann redete so lange und ich dachte schließlich, dieses Telefongespräch, das kostet eine Stange, nicht? Wer kann das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Aber ich wollte höflich sein, schließlich, da hört sie auf und da sage ich, ja, liebe Frau, Paulus hat gesagt, ihr seid teuer erkauft. Und er hat damals unter Kauf die Sklaven gemeint. Damals wurden Menschen auf den Märkten gekauft, nach den Kriegen, Mädchen, Jungs zur Arbeit, wie man das Vieh heute verkauft. Und deshalb, so hat der Herr Jesus uns vom Sklavenmarkt der Hölle weggekauft, mit seinem Blut, auch Sie. Und sehen Sie, wenn ich einen Hund kaufe, liebe Frau, und ich habe den Kaufpreis bezahlt, wem gehört dann der Hund? Ja, der gehört mir. Ich sage, genau. Und wenn der Hund wegläuft, wem gehört der Hund dann? Ja, der gehört mir. Ja gut. Und nun, der Hund, eines Tages in Ihrem Salon, da entdecken Sie, der fängt komisch an zu kratzen. Und da entdecken Sie mit einmal, gucken genau hin, Sie wollen es nicht glauben, aber es stimmt, das Biest hat Läuse. Nun kommt meine juristische Frage, die Sie mir beantworten müssen, wem gehören die Läuse beim Hund? Wenn Sie den Hund gekauft haben. Sie stand da am Telefon. Ja, wie meinen Sie das, Herr Pastor? Ja, ich sage genau, wie ich sage. Ich will wissen, wem die Läuse beim Hund gehören, wenn Sie ihn gekauft haben. Ja, Pastor, ja wie denn? Ich sage, nur mal ruhig hier, das Gespräch wird immer teurer. Wir sind bei der Lausefrage. Und diese Lausefrage, die wird heute Nacht geklärt. Denn daran hängt für Sie etwas, dass Sie das erkennen. Ja, was denn? Ja, die Läuse beim Hund. Ja, wem gehören die Läuse? Ja, die Läuse. Ja, nun gut. Die Läuse. Ja, wem gehören die, wenn Sie den Hund gekauft haben? Ja, wenn ich den Hund gekauft habe, Herr Pastor, ja, was denn? Ja, habe ich die Läuse doch auch mitgekauft. Ich sage, endlich kommt die Götterdämmerung, wissen Sie. Nicht? Wissen Sie, ist Ihnen das nicht klar? Die Läuse, wenn Sie einen Hund kaufen, kaufen Sie die Läuse mit. Aber natürlich, wenn Sie entdecken, dass der Hund Läuse hat, dann lassen Sie ihm die Läuse nicht. Sondern was tun Sie? Sie entlausen ihn. Und genauso macht es der liebe Gott mit uns. Wenn wir die Läuse entdecken, dann beginnt die Entlausung. Wir können nicht so bleiben, wie wir sind. Das heißt, und das sagt Johannes hier, ich kann nicht bewusst sündigen wider den Heiligen Geist. Ich kann wohl schwach werden, fallen. Ich kann dies und jenes tun. Aber dies mutwillige Sündigen gegen das Innerste, willentlich, nicht? Das geht ja nicht. Ich kann nicht, wenn ich vorher gestohlen habe, dann kann es passieren und habe Kühe geklaut, dass ich wieder eine Kuh klaue. Aber ich kann nicht am Kuhklauen bleiben, nicht? Nicht, das geht nicht. Und das mit der Frommheit verbinden, ist das klar? Nicht, sondern da ist ein Punkt da. Da muss eines Tages das was anders werden. Und meine Frau hatte völlig recht. Wenn du vorher geraucht hast, dann kannst du, wenn du gläubig bist, noch eine Ecke weiter rauchen. Aber du wirst bald merken, dass das auf die Dauer nicht... Aha, nicht? Versteht ihr? Dann sagt der Heilige Geist dir, stopp, mein Sohn, nicht? Versteht ihr? Und so gibt es da eine Grenze. Und deshalb sollten wir dem anderen sagen, vor allen Dingen, je mehr Christus die Mitte meiner Zeit wird. Wenn ich die Bauernjungs in Adelshofen frage, in diesen Erweckungsdörfern, wo jetzt oder in Altdorf, wo bei Böblingen, wo ein ganzes Dorf auch zum Glauben gekommen ist, oder die meisten, der Bankdirektor, der Bürgermeister und alle sind da, dolle Geschichte, nicht? Wo Gott ganze Dörfer heute noch umkrempelt, nicht? Und wenn ich die frage, ja, warum geht er nicht zum Tanzen, Jungs? Wisst ihr, was die mir sagen? Seitdem wir Christus gefunden haben, haben wir eine neue Zeit. Eine neue Uhr. Die sagen nicht, die fragen nicht, ist Tanzen Sünde oder ist das nicht Sünde? Sondern sie sagen, wir haben einfach keine Zeit mehr dazu. Unsere Zeit hat eine neue Mitte, ist klar? Und als gestern Abend ging ich hier in die Stube, da habe ich mich gefreut. Hier drüben, nicht wahr, an dem Gewächshaus, da haben unsere Jungs, der Alwin, die sagen, wir gehen immer ins Wirtshaus, nicht, wir trinken kein Alkohol, nichts mehr. Weil wir sitzen da in die Ecken, aber warum sollen wir für das Brausen da Geld einbringen? Die machen selber, da gibt es eine eigene Theke und haben so Nischen mit netten Lampen, könnte man hingehen, nicht? In das erste Haus links da. Und haben sich das alles gebaut zu meiner großen Freude. Und dann ganz gemütlich in der Ecke, man hat ein bisschen duftige Lampen, nicht? Ein bisschen nett. Und dann können Sie, dann sagen Sie, dann können wir doch abends besser hier sitzen und machen eine kleine Theke mit Coca-Cola und mit allem Möglichen, nicht? Und machen ein bisschen Musik für uns, nicht? Versteht ihr, so nette, und singen geistliche Lieder, als dass wir da im Dorf sitzen. Ich denke, Mensch, wunderbar. Die kommen auf den richtigen Trichter. Die Liebe macht er, nicht? Sie haben eine neue Zeit und sie sagen, was Neues erfinden, nicht? Die Jugend anders abholen, nicht? Und das sind so Dinge, die wir uns, es muss uns was einfallen. Wenn ich einen Menschen sehr lieb habe, dann fällt mir was ein. Dann entdecke ich, wie ich über die Mauer steigen kann, nicht? Wenn zwei sich lieben, sie finden sich. Sie finden sich doch, nicht? Versteht ihr? Nämlich, die Herzen ziehen an. Und deshalb sollten wir uns auch immer was einfallen lassen. Kredingen muss ein Einfall Gottes sein, durch uns. Und da müssten wir, und du, wenn du die Gemeinde holen willst, die anderen, lass dir was einfallen, nicht? Und komm auf den richtigen Trichter. Bewundere immer unseren Günther Schorling, der jetzt das Haus da hinten baut. Was hat der Bengel sich alles einfallen lassen, um andere zu holen hier? Nicht? Wie nimmt er sie abends oft mit nach Hause? Früher nahm er sie immer mit. Bei sich hat er sie wochenlang durchgeschleppt. Und dann sagt er, jetzt müsst ihr mal zu Kemmler, nicht? Wenn sie dann so ein bisschen im Vorgeplänkel gewesen waren. Aber ich habe immer wieder bewundert, wie er sie abholen konnte und wie er erfinderisch war, nicht? Und wie er auch mal Menschen mitnahm in den Zirkus und da, wenn dann ein Esel reitet, er wurde, flog da nicht runter, dann ist er auf den Esel geritten und er hat dann geritten und dann war er der große Kerl und der Star, aber dadurch hatte er Kontakt und dadurch konnte er sie über den blöden Esel, hatte er menschlichen Kontakt. Und sie sagten, ist doch ein Kerl, ist kein Fremdler, nicht? Versteht ihr? Er kann auch einen Abstand machen, nicht? Versteht ihr? Also nur nicht so, ne, nicht so ein, der fromme Stahlgeruch darf nicht widerwärtig sein. Wir müssen immer natürlich bleiben. Ist das klar? Das ist sehr wichtig, dass wir nicht unnatürlich erscheinen. Also in unserer Nähe, in unserer Gemeinschaft muss man sich innerlich wohlfühlen können, nicht? Man muss denken, oh, hoffentlich wollen wir noch nicht nach Hause gehen. Hoffentlich können wir noch ein bisschen bei dem Kenner bleiben, nicht? Das müsste das Klima sein, nicht? Und die Stunde darf nie langweilig sein. Langeweile darf bei uns, bei einem Christen eigentlich nicht sein. Ist das klar? Und deshalb muss uns was einfallen. Und dies muss uns was geschenkt werden. Und deshalb bin ich auch der Meinung, auch bei den Jugendabenden hier, dass wir hier jetzt auch die Freizeiten, im Herbst haben wir jetzt ein paar Freizeiten, wo junge Menschen hier, Jungs und Mädchen auch kommen sollen und wo wir ihnen Gelegenheit bieten, sich kennenzulernen. Nicht? Muss da auch sein. Ihr versteht mich, ich bin nicht der Meinung, wie gewisse Pietisten meinen, dass nur Verbotsschilder für die Jugend sind, nicht? Du darfst nicht tanzen, du darfst nicht rauchen, du darfst nicht, was darf ich alles nicht? Ja, aber ich muss den anderen doch wohl kennenlernen, nicht? Ich darf ihn doch mal sehen und ich kann mich auch freuen über den anderen. Wenn ich durch einen Rosengarten gehe, dann darf ich mich über schöne Rosen? Das darf ich doch wohl, nicht? Nicht, da ist nicht gleich blöd, nicht? Versteht? Und da wollen wir auch die Grenze nicht überspitzen. Und deshalb ein gesundes Kennenlernen, nicht, das ist auch ganz mit. Und als vor kurzem irgendein Junge, der Fritz zu mir kam und sagte, Herr Pastor, wenn ich da in der Bibelstunde sitze, Ihnen kann ich das ja wohl sagen, nicht, bei anderen würde ich das nie sagen, ja, was ist denn? Aber wenn ich die Luise sehe, dann bohrt mir immer das Herz, nicht, das ist so komisch. Sag ich, ja, in deinem Alter ist das ganz nah? Natürlich, nicht, nicht, da hast du es. Nicht, da bist du wohl ein bisschen verliebt. Ja, ja. Nicht, ja, aber da bin ich in Not. Ja, was denn? Ja, dann denke ich immer an die Luise und nicht an die Bibel und höre. Sehr, das gefährlich. Nur warum mal die Hände falten und wollen beten, denn jetzt kommt der Teufel, nicht, und will dich ablenken, nicht? Und nun wird die Luise in der Mitte und nicht der Herr Jesus. Ja, ja, was kann ich denn machen? Oh, ich könnte ruhig mal einen kleinen Bummel machen, aber nicht zu weit und nicht im Wald und so, nicht? Und im Licht bleiben, nicht? Versteht? Und ihr könnt euch mal erst riechen, denn ihr müsst ja wissen, ob er auch zusammenpasst, nicht? Ob das nun, nicht, dass das, diese Liebe aus dem ersten Blick, die gibt es, aber ja, na ja, als ich meine Frau heiratete, da habe ich die zwar ganz gern gehabt, aber die hat gesagt zu ihrer Schwägerin, jeden, aber niemals den. Und der ist es geworden. Nicht, 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 ist tatsächlich so. Meine Frau wollte mich nicht haben. Nicht? Nicht? Und seht, nicht? Und
Ich habe einmal eine Strafe bezahlen müssen nach der Ehefrieden. Kam in Bremen und brachte sie nach dem Bahnhof und höflicherweise fuhr ich ihr Fahrrad, aber auf der falschen Straßenseite und hatte nicht aufgepasst. Und mit einmal steht ein Schupo, so ein Gendarm, und der macht da Kreuzung und der sieht mich auf der falschen Seite und sagt, Sie, langer Latsch, kommen Sie mal her, Sie halten den ganzen Verkehr auf. Ich wusste gar nicht, was er wollte, ich hatte nur Augen für meine Frau im Augenblick und dann habe ich den Fahrrad abgegeben. Ich sage, na, was wollen Sie denn? Ja, ich sage, Mensch, das Kind, haben Sie keine Augen, brüllt er mich an. Sie gehen doch auf der verkehrten Straße, Sie halten den ganzen Verkehr da auf, nicht? Ja, wissen Sie, ja, ich sage Ihnen, Dankeschön für die Ermahnung. Nein, nein, das kostet 2 Mark. Nicht? Na gut, ich fasste in die Tasche, 10-Mark-Schein. Ich sage, hier, mit 2 Mark gebe ich mich gar nicht ab, 10 Mark, nicht? Da guckt er mich an und sagte, sowas von Freiheit hat es mein Leben noch nicht gemacht. Wissen Sie, Sie wollen mich aufziehen, wissen Sie, was Beamten vor sich haben? Also wissen Sie, da ist aber Schluss bei mir. Nun, nahm ein Notizbuch, Ihr Name. Genau, Vorname, Heinrich. Beruf, Pastor. Was? Ja, Pastor. Ja, ich sage, ich kapiere Sie nicht. Nicht, Sie wollen 2 Mark haben, ich gebe Ihnen 10. Und dafür wollen Sie mich anzeigen. Denn wissen Sie, ich habe das große Los gewonnen, das macht für mich gar nichts aus. Große Los, hier drüben. Sehen Sie das Mädchen? Da steht sie. So ein Pastor habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Einmal hat er mich in Bremen auf dem Bahnhof getroffen, gleich lag er mir im Arm. Sagt, Herr Pastor, ich möchte eins wissen. Ja, wo predigen Sie Sonntag? Da gehe ich auch hin. Sag, wissen Sie immer noch die 2 Mark? Ja, ja. Sagte, das war toll. Nicht. Versteht ihr? Nicht natürlich ansprechen. Und großzügig, nobel geht die Welt zugrunde. Nicht so eng. Aber versteht ihr mich? Also es muss in der richtigen Weitschaft, meine ich, lebe ich jedenfalls, versuche ich mein Leben zu leben. Und dann ist es sehr gut, nicht? Und als neulich derselbe Junge wieder hier war und mir sagte, Herr Pastor, jetzt möchte ich doch mit der Luise mal reden, das ist genau mein Typ. Ich sage, ja, jetzt ist die Frage ernster. Nun komm mal her, nun wollen wir beide auf die Knie gehen, nicht? Denn jetzt stehst du in der Gefahr, dass nicht die Rangordnung wechselt. Trachtet an, nicht Luise Nummer 1 wird, denn dann geht's dir kaputt, mein Sohn. Und nun gib die Luise erstmal ab. Und wenn sie abgegeben hast und du bekommst sie von Jesus wieder, dann stimmt die Rechnung. Hat er getan. Jetzt sind sie verlobt. Vor kurzem schrieben sie, ich soll sie trauen. Gut, machen wir nicht. Also ihr versteht mich, nicht, dass das echte Finden kommt. Nicht? Ist das klar? Und deshalb auch eine gewisse Freiheit. Und bei uns eine Lockerheit, aber auch, nicht? Eine Begrenzung. Und der andere, der merkt das ja schon. Und deshalb müssen wir aufpassen. Johannes sagt, wer aus Gott geboren ist, wer von der Mitte her lebt, meint er, der sündigt nicht. Der hat eine dauernde Korrektur. Nicht, er spürt, wenn er in Christus ist, ist er geboren, ist er glücklich. Dann weiß er immer um Vergebung seiner Sünden. Nicht, das ist das Schöne am Tag. Die Sonne leuchtet im Herzen und um ihn herum. Und wenn er weiter weg von Jesus ist und wenn er wirklich was Böses gemacht hat, dann geht die Weckuhr, die Korrektur kommt im Gewissen und dann sollte man das nicht lange mitschleppen, sondern sollte man gleich zu Jesus kommen und sagen, Vater, vergib um Jesu willen. Nicht? Denn dann verderbe ich mir den Tag. Wir leben nur von der Vergebung. Nicht? Vergebung heilt mein ganzes Herz, sie stillt die Furcht, sie heilt den Schmerz, sie gibt mir Ruhe, Kraft und Licht, erfüllt mich mit Zuversicht. Wenn ich aber eigenwillig dann immer meinen Weg weitergehe und nun versuche, gegen den Heiligen Geist und gegen Gottes Wort Christus mit der Welt zu verbinden, also schräge Tour mache, dann kann der Heilige Geist beleidigt werden. Klar, der Heilige Geist ist sehr vornehm. Er klopft an. Man kann ihn beleidigen. Er zieht sich so zurück. Das spürst du. Dann bist du einsamer. Die Bibel nennt das, dass man die erste Liebe verlässt. Das ist nichts anderes wie das Zurückziehen des Heiligen Geistes. Da sind wir nicht mehr so unmittelbar. Und da gibt es, wenn man das erfährt und dass das passiert ist, nur eine Möglichkeit. In der Offenbarung Johannes steht beim Sendschreiben, tu Buße, tu die ersten Werke, komm wieder zurück. Nicht? Gib wieder den Kuss der Versöhnung unterm Kreuz Christi, deinen Heiland. Beuge deine Knie wieder. Die erste Liebe kann wiederkommen. Nicht? Und das ist eine schöne Sache, wenn das der Fall ist. Wenn zwei Menschen aus der Vergebung leben. Ja, ich will schließen. Ich habe in Afrika einen Augenblick erlebt, der mir eingebrannt ist. Mit dem Präses, na wie hieß er, weiß ich nicht mehr. Von der Rheinischen Mission, ich komme jetzt nicht drauf. Der übersetzte mich, weil ich auf einer großen Versammlung von gläubigen Farbigen. Und er übersetzte, und auf dieser Versammlung sprach eine farbige Frau zu den Tausenden von Menschen. Und diese farbige Frau, die nahm das Wort, da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine. Das konnte sie so ergreifend auflegen. Der Präses von der Rheinischen Mission, der dolmetschte mir das in Bantu immer ins Ohr, dass ich das mitkriegte, was die sagte. Und da hörte ich, und als die Frau, und sie erzählte nun, wie sie versucht hatte, auszuweichen vor der Korrektur des Heiligen Geistes in ihrem Leben. Und wie dann nur durch Buße sie wieder die Freude gefunden hatte. Und dann, als sie Amen sagte, da stand ein schwarzer Mann auf, mit so krausen Haar, grau. Er ging nach vorne und bat ums Wort. Und dann mit tiefer Erschütterung sagte er, die Frau, die eben gesprochen hat, das ist meine Frau. Die ist vor 30 Jahren zum Glauben gekommen. Und ich habe 30 Jahre sie mit Füßen getreten. Und jede Woche habe ich sie mindestens, wenn ich betrunken war, einmal verprügelt. Und diese Frau hat nie etwas gesagt. Sie hat mit Liebe nur mich getragen. Und mit einmal fing er an zu schluchzen und schrie auf und sagte, jetzt endlich ist der Herr mir so stark geworden. Ich habe mein Leben ganz Jesus ausgeliefert. Er hat mich überwunden. Und dann fing er an zu schlucken, in dem Augenblick, vor den Tausenden. Ich kann das gar nicht wiedergeben, nicht? Verstehst du, das hat mich selber zu Tränen bewegt. Ich habe die beiden nachher in den Arm genommen. In dem Augenblick springt die Frau vor den Tausenden zum Paar Alte, nicht? Und schnappt ihren Mann und die beiden umarmen sich und geben sich vor versammelter Mannschaft einen Kuss, wie einst im Mai. Also könnt ihr verstehen? 30 Jahre verprügelt und jetzt der Kuss, der ja, wenn das nicht erschüttert, nicht? Das war der Präses Deal übrigens, nicht? Versteht ihr? Da habe ich gedacht, ja, die hat etwas gelernt. Die lebt in Christus, nicht? Und wer in ihm ist, so ist ja allerdings, der sündiget nicht. Amen. Wir wollen die Hände falten und beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du im Urwald und bei den Farbigen heute größere Wunder tust als bei uns. Dass du immer noch die Menschen veränderst, die Herzen zu dir ziehst und dass durch den Heiligen Geist, durch dein Wort die Neuschöpfung im Werden ist. Und wenn auch noch nicht erschienen ist, was wir sein werden, dass wir die ganze Fülle der Herrlichkeit noch nicht haben, aber wir sind drin, wir liegen auf dem Fließband und wir sind in der Gewissheit, du führst alles zum Ziel und das macht uns unendlich froh. In deiner Hand sind wir geboren und so danken wir dir für diesen Tag. Amen. Mhm.